Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Herrje, 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 Mini. Ach Gott, ich bin sowas von durch, das gibt's nicht. Also, guck mal, wie ich aussehe, ganz verbrannt.
Ja, was ist denn da los? Das sieht ja stark nach Sonnencreme aus. Hör mal, du musst immer aufpassen. Hautkrebs ist kein Sternzeichen.
Ach so. Ja, aber es sieht nicht nach Sonnencreme aus, nach Sonnenbrand sieht das aus.
Also meine lieben Cousinen, der vierfache Vater, ihr macht sich schon wieder große Sorgen. Ich grüße Graf Sunpoint persönlich, wie er vor mir steht, die personifizierte Nivea-Bombe. Es ist der Meister sämtlicher, der Rittmeister sämtlicher Wellen. Es ist, meine Damen und Herren, kein geringer als der Captain an Bord persönlich. Er ist der Mann, den ich als mein Traumschiff bezeichne. Ich begrüße ganz herzlich einen sonnenverkrusteten Atze Schröder.
Aua. Danke für die nette Begrüßung. Wunderbar. Ja, das war ich wohl ein bisschen zu lange auf dem Wasser.
Ja.
Und das sieht so aus. Aber das kann ich ab, das hatte ich schon öfter und ich bleibe in dieser Tradition. Diesen Sommer, weil letzten Sommer nichts ging, wird sich der Pelz verschmurgelt. Das ist eine Art, das sage ich dir, well done. Und über diesen Sommer steht well done.
Wie der Brite sagt, ey, das ist ja, ich weiß noch, wie ich als junger Mensch das erste Mal damit konfrontiert wurde, auf Korfu, was Briten in der Sonne machen können.
Ja.
Und zwar Kasten Bier trinken. Wie gesagt, ey, es ist so heiß, dass sich selbst Steine, Bäume, alles cremt sich freiwillig ein. Selbst so eine Sonnenmarkise würde sich mit LF50 eincremen. Das ignoriert der Brite komplett.
Ja, aber weißt du,
trinkt von innen.
Ja, dagegen an.
Ja.
Ne? Er netzt von innen. Der Clou an der ganzen Sache ist, ich habe, wie die Frau vom Pocher sagen würde, ich habe mal im Internet recherchiert.
Du Fachmann.
Die haben keine höhere Hautkrebsrate als wir Deutschen. Das kann doch gar nicht sein.
Oder? Das kann eigentlich nicht sein. Ne? Ey, aber einer wirklich war neben uns, der war so rot wie der Sessel, in dem du da sitzt. Ne? Und dann am nächsten Tag verlor der praktisch, häutete er sich wie K. die Schlange.
Ja,
und
war wie neu. Deswegen ist Prinz Philipp auch so alt geworden. Weil dem konnte, also so ein Briten, den kann ja auch nichts was anhaben.
Ja.
Weder Alkohol noch Zigaretten. Nein. Noch Kugeln, gar nichts.
Meine zauberhafte Gattin hatte einen Arbeitskollegen, und der war Brite und man konnte ihn unschwer am T-Shirt, konntest du ihn, und zwar im Dezember,
ja.
T-Shirt.
Ja.
Während wir alle mit Parka, Schneemützen, Ackboots, was weiß ich nicht nur alles, er T-Shirt.
Er guckt dir meinen langjährigen Mitarbeiter Richard an.
Ah, Ricky, sei gegrüßt.
Ja, den kriegst du einfach nicht kaputt. Der war mal auf dem Rave zu Silvester vor 10 Jahren in Brasilien, irgendwo im Urwald, wo du erstmal mit 3 Flugzeugen und dann noch mit dem Bus und dann musst du noch jemanden haben, der sich auskennt und diese Waldlichtung da am Meer trifft. Und da gab es so Drogen, die wir hier so gar nicht kennen. Und dann war er irgendwie 3 Tage weggebeamt und wurde so 3 Kilometer weiter wieder wach, ohne Klamotten, aber auch ohne großen linken Zeh. Den haben sie ihm auch abgeschnitten. So. Als Deutscher hättest du dich sofort in so ein Krankenhaus begeben. Er hat einfach schön weitergefeiert in aller Ruhe.
Ja, wahrscheinlich hat ihn den Zähler wahrscheinlich irgendwie so ein Pfeilgiftfrosch abgekaut oder sowas.
Ich weiß auch nicht. Oder jemand hat ihn als Amulett platt gekloppt. Keine Ahnung. Ist ja einiges möglich.
Als Amulett. Ich möchte nicht verschweigen, liebe Cousinen, dass der liebe Atze und ich, wir sitzen uns leibhaftig nach so vielen Zeiten endlich mal wieder in unserem Lieblingshotel im Hamburger Raum. Im Madison sitzen wir uns livehaftig gegenüber. Das ist das.
Nach Monaten Kontaktverbot.
Ja, es ist wahr.
Vaccinated and ready to fuck. Ja, ich möchte dich auch schnell begrüßen mit einem Gedicht, was mir heute in der zweitletzten Welle, die ich geritten habe, zu geflogen kam, sehr poetisch. Monika, bitte einen Riesling. Ja. Oh Gott, du, schau mal, wie sie heute aussieht.
Ja, und endlich darf ich sie auch mal live sehen. Geh, Moni, das schaut schon gut aus. Okay. Das muss ich schon sagen.
Eine Ausstrahlung hast du schon. Und der Schmäh, ah.
Ein Schmäh hat es auch.
Ja,
ein Schmäh hat's auch.
So Moni, ein zauberhaftes Hinreißen.
Keiner trägt einen Riesling so anmutig zum Tisch wie die Moni.
So, dankeschön. So, wir lehnen uns alle zurück. Das Gedicht heißt, es geht um dich. Das Gedicht heißt Lächeln. Der Abstand zwischen dir und mir. Ein Gedanke, ein Wort, ein Lächeln. So klein und doch unüberwindbar. Willkommen, Till Hoheneder.
Das hast du.
Nicht wahr?
Das ist so schön gesagt.
Ja. So, jetzt auch wieder auf Flughöhe.
Ich komme ja aus einer Kleinstadt, ne? Jetzt war ich endlich mal wieder in Hamburg. So.
Ja.
Und da dachte ich mir einfach, komm, gestern, geh in die Stadt, guck es dir an, wie das Leben wieder neu erblüht.
Ja.
So.
Was fiel dir auf?
Ja, kann ich dir sagen. An einigen Masken habe ich nochmal gesehen, dass es eventuell Corona gegeben hat. Dass es Corona vielleicht mal gegeben hat. Ansonsten war es erschreckend voll.
Ja.
Und ja, es war super voll. Und überall standen natürlich Schlangen, weil die Leute sich, glaube ich, immer noch mit so einer App erst irgendwo einloggen müssen.
Ja. Das ist echt praktisch, würde ich sagen.
Und da komme ich bei Zara vorbei.
Ja.
Heißt das Zara eigentlich?
Ja.
Oder heißt es irgendwie Zara?
Oder so, weil es Spanisch ist.
Zara.
Das kann sein, ne?
Zara. So mit so einem Zara.
Zara.
Zaragoza?
Saragossa, ja, das wird ja mit S geschrieben.
Das wird ja mit S geschrieben.
Zorro,
ich sag Zara. Mal einfach Zara.
Ja.
So, ich gehe bei Zara vorbei, Riesenschlange. So, bleib kurz stehen, guck mir das ehrfürchtig an. Höre ich so eine Stimme hinter mir. Ja, guck sie dir an, da stehen sie alle, die scheiß Kameltreiber.
Nee.
Ja, unglaublich.
Was?
Dreh mich um und will gerade sagen, hör mal, hallo.
Wen meint er denn damit?
Die Leute, die da wohl offensichtlich in der Schlange standen und die ihm nicht passten, weil er sie wohl, ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht sagen, aber es waren ihm vielleicht zu viele Türken oder ich kann es gar nicht, ich drehe mich jedenfalls um und wer hat's gesagt?
Nee.
Ein Schwarzer.
Ach so.
Ein Schwarzer.
Wie zauberhaft.
Ein Kopf größer als ich.
Ja.
Und total stinkig, sauer.
Weil er jetzt warten musste.
Weil er offensichtlich da auch rein wollte und sich nicht in die Schlange. Und da habe ich gedacht, Donnerwetter. Rassismus ist offensichtlich, Alltagsrassismus ist kein One-Way-Ticket.
Wer jemals in Afrika war, In Köln gab es ja, oder gibt es jetzt vielleicht demnächst wieder das Port-au-Prince. Ne? Da wird hauptsächlich so afrikanische und Reggae-Musik gespielt, auch Dancehall und so. Und da trifft sich auch so die afrikanische Szene in Köln.
Ja.
Also ganz, ganz toller Laden, da geht echt die Post ab.
Ja.
Oben ist so eine Kneipe, da siehst du nichts, dann kommst du runter, da stehen 800 adelige Graf Ganjas. Du brauchst auch keinen eigenen Joint, weil du musst nur mal so die Luft holen.
Du musst einfach nur regelmäßig
die. Ja, also sehr, sehr interessantes Publikum. Aber nett, alles wirklich sehr, sehr nett. Nur die Türsteher, mit denen habe ich mich mal länger unterhalten, die sagten, wir können nicht gleichzeitig Westafrikaner, also Elfenbeinküste, Ghana, Nigeria, hier reinlassen und Ostafrikaner, Kenia, Tansania und so weiter. Das geht nicht, die bringen sich um.
Die bringen sich um.
Ja, und eigentlich überall auf der Welt, wo du unterwegs bist. Ey, bist du in Asien unterwegs? Ne? Die Koreaner hassen die Japaner wie die Pest. Die hassen zwar auch die Chinesen, aber die erst an zweiter Stelle. Die Chinesen hassen wiederum die Japaner und Koreaner. Die Vietnamesen hassen an vorderster Front die Chinesen, dann die Japaner. Du hast das überall. Du hast das überall. Nicht, ne? Ja. Ich fahr mal in die Schweiz. Weil wir werden ja auch in der Schweiz gehört. Liebe Schweizer, ihr wisst es selber.
Jetzt sagt es dir.
Die hassen einfach jeden. Ne? Ja, und so weiter und so fort.
Ich war so verblüfft, nee, weil ich wollte mich ja gerade umdrehen und sagen, hör mal, Freundchen, so ja. geht's aber nicht. Und ich war so verdutzt über die Nummer. Ich habe einfach gestanden, Mund auf, und dann ging der auch weiter. Und dann bin ich da so 5 Minuten mit offenem Mund stehen geblieben und habe gedacht, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gesagt, okay.
Was willst du auch machen?
Nee, nee, dann erzähle ich das einfach morgen im Podcast.
Ja, so, ja, ne? Ja, die Möglichkeit haben wir ja hier.
Ja, hey, Leute, es ist mal ein Aufruf. Reißt euch mal alle gefälligst an,
aber Riemen. Alle.
Ja, mal alle.
Ja.
Sonst, mein Gott, ey.
Ja, hier ist was los. Sag mal, wie war für dich der Samstagabend, das Champions League-Finale?
Das Champions League-Finale, da habe ich gar nichts von mitgekriegt. Ich habe nur irgendwann gelesen, dass der FC Chelsea gewonnen hat wegen einem Tor von Kai Hawaii, den ich bei Extra Breit noch verortet habe
als Sänger. Ganz genau so ist es gelaufen.
Das war doch der Sänger von Extra Breit.
Richtig, richtig.
Hurra, hurra. Die Schule brennt, meine Damen
und Herren. Ja, und Rüdiger Hoffmann, der Verteidiger, hat hinten alles nicht gemacht, hat Beton gegossen. Werner Beinhardt hat links und rechts die Laufwege freigehalten und so konnte Kai Hawaii Havertz da munter einschieben.
Ja.
Wie man schon vor 25 Jahren in Hagen sagte, komm nach Hagen, werd Popstar. Und er auch damals wurde munter eingeschoben.
Ja, super. P. Werner, das muss kesseln.
Ganz genau. Ja, und 1. FC Köln hat ja in der Relegation die Klasse erhalten.
Ja.
Da warst du sicher von den Feierlichkeiten, warst du noch so eingenommen?
So, ich bin ja Gladbacher. Sorry, also
ja,
ich habe mich ja jetzt für...
Ach so, das sind Erzfeinde, Gladbach und Köln.
Ja, aber das war ja auch immer Derby, ne? Gladbach gegen Köln war ja immer auch Derby.
Entschuldigung, beim Derby sagt man Derby, ne?
Ach, sagt man da wirklich Derby?
Nein, nicht. Und der Deutsche sagt Derby. Ne? Da ist Derby, da können wir nicht. Wir waren um 18 Uhr essen im Restaurant, damit wir um 9 das Champions League-Finale sehen können. Ne?
Ja.
So, jetzt sind wir nach Hause, meine Perle und ich. Haben uns ein Fläschchen Shampoos aufgemacht.
So endlich.
Und kamen so ins Quatschen. Ja, wir waren pünktlich 8:45 zu Hause um das Champions League. Und wir haben es ganz vergessen. Und ich habe den ganzen nächsten Vormittag damit zugebracht, Stimmen zum Spiel, minutiöser Ablauf, mir alles reinzuziehen.
Der Tuchelige.
Wir sind zum dritten Mal Champions League-Sieger. Also,
ja.
Es fing an mit vor 2 Jahren mit Jürgen Klopp.
Ja.
Dann kam Hansi Flick.
Ja.
Und diesmal Thomas Tuchel.
Hans-Dieter
Flick aus Heidelberg.
Der,
ganz genau.
Wie sagst du immer so schön, der sie vor lauter Anstand.
Ist ja mehr von dir, ne? Noch ein L in den Nachnamen hat einbauen lassen.
Das kommt Ihnen jetzt, diese Seriosität kommt Ihnen jetzt als zukünftiger Bundestrainer übrigens. Ja, zugute.
Und du siehst doch daran, wie seriös er ist, weil er diesen Kackverein wieder verlassen hat.
Ja, und der Kalle auch.
Der Kalle.
Das gibt's doch gar nicht. Jetzt ist der Karl-Heinz.
Nee, wie sagst du das? Karl-Heinz, sagt er.
Der Karl-Heinz.
Höhle sagt immer Karl-Heinz.
Karl-Heinz ist jetzt auch weg. Wer spielt's hier denn?
Ja, jetzt hat Rummenigge nochmal gesagt, ganz krieg's nicht zusammen, über Hoeneß, quasi so eine Eloge. Er ist die Mutter Uli Theresa von München, er ist der Vater so und so und zusätzlich noch die Mutter der Kompanie. Und du denkst, mir wird einfach nur schlecht. Ich bin so froh, dass er Flick da weg ist, so ein anständiger Kerl. Außerdem hat er schon mal über Witze von mir gelacht.
Ja, bitte.
Der kann doch nur gut sein.
Es kann doch kein schlechter Mensch sein. Aber warum ist denn jetzt der Rummenigge weg?
Ja, es reicht so langsam. Gell? Und der Kalle will jetzt auch mal leben. Du weißt ja, er hat ja auch ein Haus auf Sylt.
Ja.
Und da will man natürlich mit Uschi Glas, die gerade von dir beschriebene P. Werner, wen haben wir denn da noch? Mike Krüger, Werner Schulze Erdl. Mit A-Promis will man da abfeiern im Whisky.
Ich glaube nicht, dass Mike sich da einmischt. Nein, Mike hat Charakter, der setzt sich nicht mit dem Rummenigge.
Dann bin ich beruhigt. Ich denke mal, ne, Kalle,
das reicht.
Er war auch lange da. Du, 14 Jahre war er, glaube ich, Geschäftsführer.
Und ich kann jetzt schon sagen,
10 deutsche Meisterschaften in den 14 Jahren.
Ja.
Ein Champions League-Titel. Und sehr viel Hass.
Ich weine ihm nicht eine Träne nach.
Nein.
Ich fand ihn schon als Spieler.
Ja, er war gut als Spieler. Guter Spieler. Nein.
Aber Weltmeister ist er auch nicht geworden, ne?
Ist Ronaldo auch noch nie.
Ja,
also gut, Cristiano.
Aber das ist, ja, aber das ist schon.
Messi übrigens auch noch nie.
Ja, und da, wenn du mich da fragst, ne, da trennt sich schon ein bisschen die Spreu vom Weizen.
Ja, ne? Jetzt kommt natürlich wieder zum Tragen, dass du seit 12 Jahren David Odonkor-Fan bist.
Gar nicht.
Flanke war auf Neville. Von dem hört man auch nicht mehr so viel.
Oliver Neville. Ich kenne den Vornamen sogar noch. Der war auch mal bei Gladbach.
Ja, und es war doch im Spiel in der Vorrunde während des Sommermärchens. Odonkor wurde eingewechselt, hatte in seinem ganzen Leben, glaube ich, eine gute Szene, nämlich die auf der rechten Außenbahn, sprintet nach vorne, flankt nach innen, Oliver Neville steht da, köpft ein, 1-0 Deutschland.
Es war übrigens auch für Klinsmann, ich sag schon Kliemann, nicht, dass ich das mit dem liebenswerten Finn Kliemann verwechsel, es war für Jürgen Klinsmann.
Ja.
Diese Einwechslung wurde auch jahrelang als genialer Schachzug. Dabei war es, glaube ich, einfach nur so eine Art Scheiß-Roulette, der es gut gegangen ist.
Ja, wahrscheinlich war der Name O einfach dran.
Ja. Ne? Ach so, du weißt es so.
Odonkor. Ja. Wolfgang Klaus brachte den mal mit zum Job. Das war noch 2-3 Jahre vorher.
Ja.
Und der Odonkor ist bestimmt ein ganz lieber Kerl.
Ja, sicher.
Es gibt ja in Bünde gibt es 5 aus Bünde kommen bei Herford, aus der Stadt Bünde, kommen 5 Promis. Da ist einmal Fritz Bleitgen, der langjährige Intendant des WDR und Gründer von 1Live, Erfinder von 1Live. Dann kommt daher, also erweitert natürlich mit Herford, Gunter Gabriel. Dann David Odonkor, Jens Westerbeck und die Ehrlich Brothers.
Es wird immer skurriler. Die Ehrlich Brothers, die haben es wirklich zu was gebracht, das muss man ja nun mal wirklich sagen.
Ja, ja, ja. Und Odonkor ist, er blühte nur einen Sommer, aber...
Ja, aber das ist ja das, was ich meine, wenn du eingewechselt bist. Das meine ich ja mit Scheiße-Roulette. Der Trainer,
es
geht...
Trainingsleistung.
Entweder geht das gut oder es geht nicht gut.
Ja,
ne? Und wenn es nicht gut geht, er hat die Falschen eingewechselt.
Ja.
Den hätte er viel eher bringen müssen oder auch gar nicht. Das kann eigentlich normalerweise nicht gut gehen. Aber ich denke, das hat dem... in diesem Fall ist es wirklich eben gut gegangen, dieses Roulette-Spiel. Und ich glaube, das hat beiden nur geholfen, oder?
Ey, das hat vor allen Dingen noch einem geholfen, nämlich Susi Zorc. Susi Zorc wurde Sportdirektor bei BVB und die erste Aktion war, Odonkor nach Südspanien zu verkaufen. Ich bin mir nicht sicher, Valencia oder Sevilla?
Valencia, glaube ich.
Und
Valencia.
Für, ich sag mal, 12, 13, 14 Millionen.
Ja.
Und
einen großen Teller Paella Mister. Valenciano.
Ganz genau. Und damit hat Susi Zorc schon die Herzen aller im Verein erobert, weil er den Ladenhüter doch noch losgeworden ist.
Oh Mann.
Privat ein ganz netter Kerl ist. Aber wie gesagt, Wolfgang Klaus brachte den mal mit. Ich kannte den noch gar nicht, den Odonkor. Und man nahm sich so in den Arm für ein Foto und der Typ war hart wie Stahl. Ich habe noch nie so einen muskulösen Menschen angefasst.
Wahnsinn.
Also ich meine jetzt nicht die Menge, aber so mit so harten
Muskeln. Also außer mir.
Nein, außer dir.
Als ich
aus Versehen in deinen Schritt gefasst habe und du schon seit Stunden an Verfolgungswahn littest.
Ja, wo selbst Sigmund Freud auf die Frage, Mr. Freud, what is between 4 and 6, antwortet hat 5. Ja, aber zu der Zeit war ich auch noch trainiert. Da wollte ich ja auch noch in die Weltmeisterschaft eingreifen. In die Box-Weltmeisterschaft. Jetzt, nach dem Rücktritt, kann ich noch ein bisschen... Kann ich die Pakete noch halten, so ein bisschen?
Ja, ja.
Aber
Tyson Fury, da habe ich hier im Podcast gesagt, der Ire Tyson Fury wurde zurechtgewiesen in einer Zuschrift, dass er Brite sei.
Oh.
Und da kann ich nur zurückblöken. Bitte mal richtig informieren, er ist Brite, aber er hat auch die irische Staatsbürgerschaft.
So, und das ist
so,
ja etwas,
der
das verliest, so ein Detail ist für dich ja spielentscheidend.
Absolut, da bin ich der Odonkor, der von links reinflankt. So, das soll es auch mit der Fußball-Ecke gewesen sein.
Sag mal.
Du hast auf jeden Fall nicht groß gefeiert, den Champions League-Sieg.
Nein, habe ich nicht. Mir war, Mir war es, der FC Chelsea, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir ziemlich wurscht.
Ja, die haben mal die Bayern im Finale besiegt. Ja, seitdem sind sie mir. Ich sag das Wort jetzt nicht. Das Restaurant fängt mit R an und hört mit Izi auf. Ich saß 2012 Izi.
Ja.
Und über die große Leinwand wurde Bayern Chelsea. Jetzt sitzen ja im Rizzi hauptsächlich Deutsche.
Ja.
Betuchte Senioren,
ja,
mit teilweise zu jungen Frauen.
Herzerfrischend.
Jungen, klunkerbehangenen,
ja,
rosig in die Zukunft schauenden Talenten.
Talent, für die auch jeder Tag eine Art Roulette ist.
Genau, denn es könnte der letzte sein mit Reichtum.
Zwischen der richtigen Pflege und dem notwendigen und bitte den Alterungsprozess nicht zu lange rauszuziehen, weil man möchte ja die Kohle noch verprassen.
Ganz genau.
Wenn man im besten Alter ist.
Genau. Und die Herren, die das alles finanzieren, haben irgendwann zu Hause gesagt, ich will auch noch mal leben. Ne? So, auf jeden Fall hat doch dann Chelsea ganz überraschend, obwohl sie haushoch unterlegen waren, das Finale gewonnen. Mein Lieblingsspieler Didier Drogba hat die Ecke nochmal reingeköpft. Und da war ich der Einzige in dem ganzen Laden, der aufsprang und gefeiert hat. Mhm. Sehr zum Missfallen aller, auch Andi. Aber es kam noch besser. Nachdem ich einen schönen Abend hatte, fuhr irgendwann so ein kleiner Bus vor. Ich mache jetzt wirklich nichts dazu, Till. Die Geschichte habe ich dir noch nie erzählt.
Großartig, ich bin jetzt schon.
Da steigen so 12, tja, nicht besonders attraktive, teilweise sogar junge, aber nicht besonders attraktive.
Also den gängigen, damit das jetzt jeder nicht wieder einen Aufschrei gibt, du meinst einfach nicht dem gängigen Klischee,
der. Nee, so überwiegend hässliche, abgefuckte Typen, die anscheinend Geld in der Tasche haben.
Ja.
Das hast du so an der Kleidung gesehen, teuer, aber geschmacklos und der Blick war auch so eher verächtlich auf alles. Und ich sag mal so 15 Vollgranaten. Wo, glaube ich, die niedrigsten Absätze hatten schon 12 Zentimeter.
Ne? Oh.
Und selbst ich war erschrocken, gleichwohl interessiert und sagt zu Antonio, sag mal, was ist denn hier schon wieder los?
Ja.
Und er sagt, ja, das ist eine Reservierung von der Plattform Reich trifft Jung. RTF.
RTF.
RTF Reich trifft Jung. Da melden sich reiche Männer über 40 an.
Ja.
Und sagen wir mal, gut aussehende Frauen bis 30.
Ja.
Und da kommt, und jeder bringt mit, was er hat.
Mhm.
Die einen Geld, die anderen jugendliche Vitalität.
Ja.
Und ein Versprechen auf eine bessere Zukunft. Bringen beide mit übrigens. Ja, und ja. Weißt du, also so Jungunternehmer, die irgendwie, was weiß ich, zu Geld gekommen sind,
ja.
Freaks überwiegend, die normalerweise in den Laden nicht reinkämen, aber hatten da jeweils in so eine Torte am Arm, teilweise auch zwei. Und wirklich, habe ich mit eigenen Augen gesehen, das war ein dermaßen skurriles Bild, da habe ich mich, glaube ich, zwei Tage nicht von erholt. Ich habe viel gegrübelt in den Tagen.
Aber mein Gott, das erinnert mich wieder daran, wie wir einmal diesen genau umgekehrt diese 70-Jährigen da getroffen haben. Diese.
Ja, die waren aber auch weit über 70. Ja. Auch.
Wo die eine an den Tisch kam und zu den anderen meinte, na, ihr Muschis. Aber auch in der Stimme, ne?
Ja, ja, ja.
Und dann hatte sie unser Herz gewonnen.
Drei reiche Frauen, so eher an 80, denn an 70. Auch hier aus dem Norden, ich glaube sogar Hamburg.
Ja, ja. Ja,
und dann haben wir beide.
Diesen rustikalen Miss Marple-Look, würde ich mal sagen.
Ja, ja.
Und nur in Farbe.
Dann haben wir aber so Parfüm geschwängert, weil von da wehte eine dreifach schwere Wolke rüber.
Ja.
Haben wir dann gelauscht, ne, den Gesprächen. Und wir sind echt nochmal rot geworden in unserem hohen Alter.
Ja, ja, das ging schon los. 8:30 morgens und ich hatte schon wieder Schwänze im Mund und sowas alles.
Ja, Langusten.
Ja, ja, Langusten, ja, natürlich. Und, ja. Oh Gott, ey, übrigens, weißt du, wer auch so spricht?
Nee.
Habe ich eben, ich war eben. Eben war ich noch im Hänsler und habe uns doch noch Sushi geholt. Ach,
danke,
ne?
Danke.
Vom Küchenchef Sven soll ich dich ganz herzlich grüßen. Der hat uns da noch ein paar leckere Rollekes zusammen. So, und auf dem Weg dahin höre ich hier Zufallradio,
ja.
Hamburg 2.
Ja.
Das ja. Beste der 60er, 70er, 80er, 90er und der Hits 2000
von heute.
Und von heute, aber glaub, wirklich in den so. Und auf einmal, so nach einem Titel, kommt so ein Sendergruß, ne? Und eine Stimme sagt: Ja, hallo, hier ist Sandra.
Nee, meine Sandra?
Ich grüße euch hier.
Meine
Hamburg,
Sandra?
Ja, deine Sandra. Hallo, hier ist Sandra. Ich grüße Hamburg 2.
Sandra Cretu?
Ja. Alter, das Schlimmste war, danach spielten sie You Are My Everlasting Love, ja? Open up your eyes, then you realize, here I stand with my everlasting love. So geht das ja, ne?
Ja, das ist
aber
doch,
vorher
das hat
du
sie doch geschrieben, oder nicht?
Ja, das wünscht sie, dass sie das geschrieben hat. Dann hätte sie ein paar Taler mehr. Und aber auf jeden Fall wären sie da, aber nun wirklich so in den höchsten Sunkist- und Capri-Sonnen-Regionen jubilierte,
ja.
Das hast du vorher. Ja, hallo, ihr Sandra. Ich grüße alle Hörer von Hamburg 2.
Das ist doch nicht so fassbar.
Ich hab den Wagen fast verrissen. Und,
also der Song ist von 67.
Ja, ja.
Und zwar von Robert Knight.
Mhm.
Ein Soul-Song. Ein richtig guter Song.
Ja,
den hat selbst Sandra
Klassiker.
Nicht kaputt getrellert.
Den hat selbst Sandra nicht kaputt gekriegt.
Ja, ja, ja. Ja. Achso, geschrieben wurde der von Buzz Keyson und Mac Guiden.
Aha, MacGyver.
Und die sagen mir jetzt nichts. Aber,
glaub es mir, es geht ihnen finanziell gut. So viel kann ich dir versichern.
Ja, der ist immer wieder gecovert worden.
Ja,
ne?
Das ist
74 von einem Carl Carlton, aber nicht unserem Carl Carlton, sondern einem anderen Carl Carlton.
Ein Reggie Carl Carlton wahrscheinlich, ne?
Das mag sein. Kam aus jeden Fall aus R&B, Soul Funk. Sänger, Songwriter, 53, in Detroit geboren. Der hat das Ding, 74, oh, wir schweifen schon wieder ab. Ja,
ja.
Sandra Cretu, ich habe ja damals...
Du warst doch mal Schlagzeuger bei dir, oder nicht? Als du noch bei Arabesque war.
Mit Arabesque 3 habe ich hier schon mal erzählt, ne? Deswegen mache ich es kurz, damit ich nicht wieder ein paar Klagen am Hals
habe. Für die neuen Cousinen, die dazukommen, kann man das ruhig mal machen.
Ja, Arabesque war so eine Drei-Sängerinnen-Kombo und wie das damals, das waren noch so Disco-Welle. Und damals war ja noch viel live und ich war junger Drummer mit einem beachtlichen Schnäuzer und Fokuhila.
Und einem tierischen Groove.
Der Mann mit dem Bums. Ne, mit dem großen Bums.
Aber, und Schlagzeug spielen konnte auch.
Ja, ich war, aber ich zählte da gar nicht in der Band, weil ich war mit Abstand der Jüngste und alles, was da passierte, war neu für mich. Und ich kann nur so viel sagen, es ging brutal zur Sache, ey. Auch die Sängerin. Ja, AIDS war ja noch nicht erfunden.
Nee.
Und ja. Hast du Tripper oder Schanker, bist du lange noch kein Kranker, hieß es damals.
Oh
ne?
Gott.
Und das ging echt zur Sache. Naja, auf jeden Fall Sandra, dann war dann irgendwann allein auf Tour, da war ich auch nochmal mit und habe sie 25 Jahre nicht gesehen und hatte dann auf Ibiza festgemacht.
Ja.
Und da war gerade die Trennung von Michael Cretu.
Ja, Michel Cretu.
Sie war ja lange mit Michael Cretu verheiratet. Und Teil der Abfindung war so eine alte, schangelige Sunseeker, so ein Boot, was da im Hafen in der Marina Butterfock gegenüber von der Altstadt, von Ibiza Altstadt lag. Und da war Sandra mit so einem, ich würde mal sagen, Howard Carpenter-Imitator drauf.
Du meinst mit so einem blond gelockten lila Launebär.
Ja, komplett in weiß, auch das Blouson und die Slipper. Und da wurde das Boot besichtigt. Ich parke daneben ein und mach fest. Und das Erste, was ich sehe, ist Sandra. Ich denke, gibt's doch gar nicht. Ja, wenn man sich so 25 Jahre nicht gesehen hat ne, und alles so gut schmeckt, dann
hieß es wiedererkannt, trotz Bart.
So ungefähr, ja. Aber das war eine interessante Begegnung, das kann ich dir sagen. Alles, was ich jetzt noch sagen würde, würde in den justiziablen Bereich gehen. Und ich bin durch die Pandemie auch ein bisschen gebeutelt. Ich muss auf mein Portemonnaie.
So eine Rechtsschutzversicherung ist ja nicht unendlich.
Nein, ganz genau.
Ich habe sie auch tatsächlich mal getroffen. Da war ich mit Gabi Köster auf Ibiza. Und das ist ja sowieso ein...
Lebt sie noch da, also Sandra?
Das weiß ich nicht, weil das ist jetzt auch schon wieder Jahre her, dass ich glaube, ich war 2010 oder 2011. Da habe ich doch das erste Buch mit Gavi geschrieben. Und das war so eine Geschichte, die werde ich auch nie vergessen, weil wir wollten schreiben. Und Gavi, das war ja so ein bisschen nach dem Schlaganfall. Und es ging ihr so eigentlich dementsprechend wieder schon ganz gut. Ne? Und wir wollten dann anfangen zu schreiben. Für das Buch damals ein Schnupfen hätte auch gereicht.
Ja.
Und das war so, ich hatte auf dem Hinflug eine Nasenstirnhöhlenentzündung.
Ja.
Und das ist ja dann, wenn du landest und da war so viel Druck, ich bin fast irre geworden, so dann noch zum Arzt so. Und am nächsten Tag saß ich dann vollgestopft mit Penicillin sozusagen, Antibiotikum, saß ich in der Küche und wartete und da rief mich dann damals der Betreuer von Gavi, komm schnell her, die hat noch einen Anfall.
Ach.
Und dann bin ich in das.
Ach so, ja.
Bin
ja.
ich in dieses Schlafzimmer gelaufen.
Aber das war schon lange nach dem eigentlichen.
Ja, ja, nach dem eigentlichen. So. Und dann komme ich rein und dann saß sie auf dem Bett und hatte die Augen verschraubt und das, wir dachten einfach, die hat jetzt. Ganz ehrlich, ich habe einfach gedacht, so, die stirbt jetzt hier. Oh. Ich sehe jetzt, wie meine Freundin vor mir stirbt. Weißt du, was mein erster Reflex war?
Ich mache jetzt keine Witze.
Nee, mach mal.
Keine Ahnung, kann ich nicht sagen.
Weglaufen.
Ach.
Was mir sofort in den Schädel gehämmert ist, ist umdrehen, raus, weglaufen. Das wollen wir, da will ich nicht sehen. Habe ich keinen Bock drauf.
Ja. Weg. Aber erstmal nur Gedanke.
Ja, ganz ehrlich.
Ja, ja, ja. So, ja, ja, ja.
Aber habe ich natürlich nicht gemacht.
Nein.
Sondern, ey, frag nicht, wie wir das gemacht haben. Gleichzeitig in den Rollstuhl, raus auf die Terrasse, den Jeep von unten auf die Terrasse irgendwie gebrettert, alles umgeklappt in den Jeans. In dem Jeep alles eine glatte Fläche gemacht, Matratze reingeschmissen, mit dem Rollstuhl durch die Gartentür. Das hat 2 Wochen lang nie geklappt. Nie. Immer hat er sich verhakt. Immer beinahe die ganze Scheibe eingerissen, irgendwas.
Ja, ja.
Aber in dem Moment ging das.
Dadurch?
Dadurch wie geflutscht.
Ja.
Dann, da war sie noch am Krampfen. Und jemand, der ist ja völlig, den kannst du, ist egal, ob der 40 oder 50 Kilo wiegt oder 60, das ist sau schwer, wenn einer nicht mitspielt. Ne?
Ja, ja.
Irgendwie da rein und das Ganze, würde ich mal sagen, innerhalb von 3 Minuten.
Oh ja.
Einfach nur funktionieren.
Ja.
Gar nicht überlegen.
Das und Adrenalin, aus.
Das, ja, weil ihr Haus ist in der Pampa, Notarztwagen war uns von vornherein klar, bis der das gefunden hat.
Ja.
Vergiss es.
Ah, okay. Sofort geschaltet,
hat gar keinen Zweck.
Und dann rechtzeitig ins Krankenhaus. Ja,
und dann stellte sich eben heraus, dass es kein zweiter Schlaganfall war, sondern nach einer Stunde kam einer und sagte einfach nur, es war ein epileptischer Anfall aufgrund der Medikamente.
Ah, okay. Das hört man oft bei dieser Erkrankung.
Ja, ne? Und das war,
ja,
das war eine Erfahrung.
War sie denn abends wieder zu Hause?
Ja, ja, genau.
Ach so, dann ging alles einigermaßen nochmal.
Das ging ja stündlich besser.
Ah, ja.
Und dieser Schock, irgendwo reinzukommen und zu denken, so, die stirbt jetzt. Das
scheiße.
Genau, scheiße. Dann dieser erste Impuls,
ja,
volle Adrenalinausschüttung, weg. Geht uns nichts an.
Ja.
Natürlich genau das Gegenteil. Du kümmerst dich dann. Und dann, was man für Kräfte entwickelt, ne? Was alles geht, wenn man so total unter Strom steht. Ne?
Ja.
Hätte ich nie gedacht. Und jetzt komme ich zum Rückflug und am Rückflug stand dann neben uns irgendwo mal Sandra am Schalter.
Ach so.
Und da habe ich sie aber auch schon nicht mehr wiedererkannt.
Ja. Übrigens.
Da wurde ich nur darauf hingewiesen. Es ist aber, Entschuldigung, aber das fiel mir jetzt gerade so ein. Das war Wahnsinn.
Im ersten Jahr auch noch mit der Cigarette, die ich hatte, auf Ibiza, war auf der anderen Seite mein Liegeplatznachbar. Also fester Platz, aber Frank Faria mit seiner Cherokee.
She's crazy like a fool.
Ja, und viele andere. Ne? Ja. Milli Vanilli, No Mercy.
Oh,
um den müssen wir uns auch keine Sorgen machen.
Nee, Der hat rausgehauen.
Ja, und jetzt gibt es ja so viel Untiefen um Ibiza und Formentera herum. Und da wird ja...
Ist das kein einfaches Gewässer, wenn ich das mal so locker fragen darf?
Ja, also verglichen mit der Nordsee schon,
ja.
Weil es ja kein Tidengewässer ist. Aber so um Mallorca herum gibt es ja keine Untiefen.
Mhm.
Oder kaum. Um Ibiza herum gibt es schon einiges. Und hinzu kommt, dass im Gegensatz zu Mallorca nicht nur gesoffen wird, sondern... auch noch mächtig am Tisch gerochen.
Der ne? Schnee, auf den wir alle Tage jetzt fahren, kennt heute jedes Kind. Und das Kinderlied. Tra, die nicht.
Frank Farian ist keiner, der so drauf ist. Nur, wie gesagt, es gibt viele Untiefen.
Genug Untiefen und andere ja. Leichtfüßer.
Und der bretterte da irgendwo lang mit seiner Cherokee, die auch 60 Knoten läuft und hatte irgend so einen Felsen übersehen. Und dann rissen hinten die Antriebe ab. Das Boot sank, aber in 0, nichts. Gott sei Dank war es nicht so weit zum Ufer. Vielleicht 100 Meter. Ne? Man konnte sich in Sicherheit bringen. Aber da musste am nächsten Tag ein Taucher runter. Weil in dem Safe von der Cherokee lagen die ganzen teuren Uhren.
Die Taucheruhren.
Ganz genau. Die, und das sind so Geschichten von Ibiza.
Die Submariners, gell, und die Deep Seas und die GMTs.
Aber da ist es auch so. Ich meine, das war eine geile Zeit auf Ibiza. Und wenn du da jetzt im Sommer bist, weil die ganze Welt ist ja eigentlich da, mit Ausnahme des letzten Jahres. Wenn du und alle sind ja tagsüber auf Formentera, da liegen teilweise 4000 Boote vor Anker. Im Sommer. Da siehst du auch alle von den schon eben beschriebenen Cristiano Ronaldo bis Robbie Williams bis Chris Martin, wirklich alles.
Chris Howland.
Chris Howland wurde lange nicht mehr gesehen, aber ein Arsch Cooley, in jeder Welle.
Alle haben sie ihre Boote.
Ganz genau. Obwohl Cooley habe ich wirklich mal getroffen mit seinem Boot. Der hatte ein Segelboot, ja.
Ja, der war auch ein passionierter Segler, glaube
ich. Ja, nicht besonders groß, das Boot. Ich würde mal sagen, so 11, 12 Meter. Mit dem lag ich auf Helgoland im Päckchen, also mit den Booten,
ja.
nicht mit Kuli selber. Aber auf Helgoland, wenn so im Sommer, wenn es voll ist, dann hast du so 4, 5 Boote aneinander gebunden,
ja.
weil der Platz nicht ausreicht und da liegt man im Päckchen und da lag Kuli neben uns und dann haben wir wirklich auch mal mit Kuli eingetrunken. Und, toller Kerl.
Also, ehrlich, war neulich noch im WDR Zeitzeichen irgendwas über Kuli und da habe ich auch nochmal aufmerksam zugehört. Das war interessant. Sag mal, was sagt dir Ping-Pong-Show?
Wenn jetzt das Wort Thailand noch dazu kommt, dann weiß ich, worauf du hinaus willst. Kommt jetzt Thailand?
Thailand Ping-Pong-Show. Ich habe heute hier gearbeitet mit einem Kollegen.
Ja.
Und dann fing ja auf einmal
an. Ihr habt comedy-mäßig geschrieben, oder was?
Ja, wir haben comedy-mäßig geschrieben.
Mhm.
Und für so ein Projekt kann ich aber jetzt noch nicht. Muss ich noch vertraglich gesehen Stillschweigen drüber bewahren. Aber, mein Lieber, irgendwann, lass mich das mal kurz erläutern. Irgendwann erzählte der Kollege, dass er eben halt in Thailand war, im Rahmen irgendeines Schiffsausflug und sowas alles. Und dann war Landgang und dann hieß es Ping-Pong-Show. Und er wusste auch nicht so recht, dachte, es handelt sich um eine akrobatische.
Ist es auch.
Können ja die, so nach dem Motto, die Asiaten, sieh ja, Ping-Pong, das weiß man ja.
Ja, der Chinese zimmert sie alle zurück.
Ganz genau. So,
sagt Timo Bolt
und
immer.
Dann fing der an zu erzählen, ich so, ja, Ping-Pong schon, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Machen die da irgendwie ein Salto beim mit der Vorhand und so? Und dann fing er an zu erzählen. Und ich konnte es nicht glauben.
Ja.
Ich dachte wirklich, der verarscht mich.
Nein,
ich
das ist das, so.
Ich bin 55 Jahre alt geworden, ohne zu wissen, dass es sowas gibt.
Till.
Kannst du bitte die Leute mal, kannst du unsere Hörer aufklären, was ist eine Ping-Pong-Show?
Also, da sind so Etablissements. Ich habe es mit eigenen Augen mal gesehen in Patong, das ist an der Westküste der Phuket-Halbinsel in
Thailand. Hoffentlich ist es Patong, da kommt dieser...
Ne, Pattaya und so gibt es ja auch alles. Aber es ist Phuket Halbinsel und da gibt es eben den, man sagt Badeort an der Westküste von Phuket. Ja, Andamansee im Südwesten Thailands. Ja, so. Und das musst du dir vorstellen, Lichter, Musik aus allen Ecken, wie so eine Kirmes, wie Arenal in Böse. So, und da siehst du wirklich, und ey, wir machen jetzt unsere Witze darüber. Es ist so ekelig. Ich war tatsächlich auch nur einen Abend kurz da, bevor ich jetzt zu der eigentlichen Maßnahme komme.
Ich war auch entsetzt. Ich
du siehst, ganz klar. Ja, du siehst wirklich, wirklich richtig, wie im Klischee, älteste Rappelopas mit 17-jährigen Thailänderin. Oh, ey, das ist alles so. Und du siehst nur Scheißtypen da rumlaufen. Wirklich. Ja, okay. Ey, an jeder Ecke nur so absolute Wichser. So, und dann bin ich in so einen Laden rein, weil ich dachte, das ist Live-Musik. Ja, und war auch Live-Musik. Und die haben auch richtig gut gespielt. Gibt ja auch viele gute thailändische Musiker. Und tatsächlich auf der Bühne dann plötzlich so Tische aufgebaut und drei junge Damen steckten sich mehrere Tischtennisbälle in ihr primäres Geschlechtsteil und schossen die Dinger raus. Und ja, wer am weitesten Schuss hat, hat dann gewonnen. Unfassbar alles.
Und offensichtlich auch Dartspfeile.
Ja, ich bin dann abgehauen. Ich habe auch gehört, da gibt es...
Allerschlimmst sein, ne?
Ey, wenn du in so einem Ort bist, dann klingt ja erstmal auch lustig. Ja, ne? Also ich meine jetzt nicht den Vorgang an sich, sondern so, da wird laute Musik gespielt, da wird getanzt und so. Das klingt alles lustig, aber es ist, du bist einfach nur traurig.
Es ist entwürdigend. Ne?
Ich habe wirklich an dem Abend fast mit Tränen im Bett gelegen, weil es ist total entwürdigend.
Ja, ich hab's auch. Also ich habe es nicht glaubt, ich habe mir wirklich mit offenem Mund gesessen und der Kollege hat es erzählt und hat auch genau das gesagt, was du gesagt hast. Man ist entsetzt. Und schüttelt wirklich nur den Kopf über die menschliche Rasse. Ne?
Ja, absolut. Ich habe nichts gegen Porno und so. Ne? Aber was du da siehst, hat einfach so eine Schräglage. Und ich meine, das sind alles Mädels aus armen Familien, ja, die da versuchen, irgendwie ein paar Bar zusammenzukriegen. Ach, das ist ganz schlimm.
Boah. Ja, ey, unglaublich, ne? Ja. Also da, man lernt einfach, ich war wieder fasziniert, man lernt nie aus. Wer weiß, was Harmloses, da hatte ich mir wirklich...
Wenn du möchtest, fliegen wir dahin.
Nein, das möchte ich überhaupt nicht.
Ist auch ein langer Flug, du.
Ich möchte eher dich fragen, weißt du eigentlich,
ja, klar,
was Trick 17 ist?
Nee, sagt man immer, ne? Ah, hier, Trick 17.
Ist ich ja weiß klar. Eigentlich irgendeiner tatsächlich, was Trick
17 ist? Nee, jetzt bin ich gespannt.
Ich auch nicht.
Wenn du mich fragst, hast du doch schon recherchiert, oder?
Nein.
Weil dann,
ich konnte nicht mehr. Ich wollte recherchieren. Ja. Ich hatte vor der Aufnahme hat mich ein Kumpel angerufen und hat mich gefragt, weißt du eigentlich, was Trick 17 ist? Und ich sage, nee, ich kenne das nur aus meiner Kindheit, dass man immer gesagt hat, Trick 17 mit Selbstverarschung.
Ja, genau. Ja,
wenn einer wieder meinte, er wäre ganz clever gewesen und dann wieder Scheiße gebaut hat, ist... Hat man ja immer so gesagt, ne? Trick 17 mit Selbstverarschung.
Trick 17 wird im Sprachgebrauch als Beschreibung eines Lösungsweges bei Problemen verwendet. Einerseits werden damit Lösungswege bezeichnet, die originell oder ungewöhnlich sind.
Trick 17.
Eine solche Lösung kann jedoch nur bei Erfolg Trick 17 genannt werden, da ein Trick 17 immer und sofort auf Anhieb funktionieren muss. Ja, wenn einer Trick 17 anwendet, dann läuft das Ding, ne?
Also wenn einer jetzt tatsächlich mit so einer Karte, mit so einer EC-Karte irgendwo reinkommen will, weil er einen Schlüssel versaut hat, ne? Klappt sofort, dann sagt er Trick 17.
Ja, der ist Trick 17. Andererseits werden mit Trick 17 aber auch so die Selbstüberlistung, wenn du so schlau warst, dass du dich selber reingelegt hast. Ja, spöttisch, ne? Kommentar hier eher mit Trick 17, herrlich. Ja. So jetzt Herkunft, wo kommt's her?
Und das war ja immer wie früher, ne? Ja, Trick 17 mit Selbstverarschung.
Ach so, als Erklärung für die besondere Bedeutung des Trick 17 bei Whist, im Englischen wird, also der englische Begriff Trick eben, ne?
Ja. Yeah.
Der heißt aber auf Deutsch beim Kartenspiel, Trick im Englischen ist Stich auf Deutsch.
Ah.
Also Stich 17 und die höchstmögliche Stichzahl in diesem Kartenspiel Trick 17 ist eben die 17.
Ach, okay. Ja.
Es gibt wie immer bei allen solchen Weisheiten gibt es natürlich noch andere Auslegungen. Dass sich mit Zirkel und Lineal, das hat Karl Friedrich Gauss, dein Bruder im Geiste, was das Verreisen angeht.
Der immer gesagt hat, ich liebe Veränderungen, solange sie nichts verändert und das kann man doch alles von
solange
zu Hause.
Solange alles so bleibt, wie es ist. Ne? Man kann alles von zu Hause aus durchdenken und man muss da gar nicht hin. Ne? Friedrich Karl Friedrich Gauss hat bewiesen, dass sich mit Zirkel und Lineal ein gleichmäßiges 17-Eck konstruieren lässt. Ja? Eine dritte Vermutung bringt den Trick 17 mit dem Ersten Weltkrieg in Verbindung. Damals hatte Frankreich einen Plan 17, um gegen einen deutschen Angriff im Elsass-Lothringen zu verteidigen. Und ja, jetzt können wir uns noch was ausdenken, aber mir reicht das schon als Erklärung.
Ja.
Oder?
Ja,
dies selbst verarschen, sich selbst überlisten, gefällt mir am besten.
Yeah,
ja, yeah. Hier, er hat wieder mit Trick 17 gearbeitet, weil er ist ein ganz schlauer.
Ja, ja. Trick 17, alles klar, aber diesmal mit selbst verarschen. Ja. Ja, weißt du Bescheid, ne?
Ja.
Weißt du Bescheid. Ach, herrlich ist das, ey. Sag mal, du hattest mich doch letzte Woche gefragt, mein Lieber.
Da wollte ich jetzt auch wirklich dran anschließen.
Ne? In welcher Band?
Ja.
Ich spielen möchte in irgendeiner aktuellen Band.
Ja,
ne? Das hat mich ja, das hat mich ja rasend gemacht.
Ja, ich wusste. Mit der Frage hole ich dich aus dem Sessel.
Ich habe die ganze Woche Bands zusammengestellt.
Ne? Es sollen ja auch Faktoren mit rein und Parameter wie sind die auf Tour, kann man mit denen feiern, kann man mit denen labern, kann man mit denen Spaß haben.
Ja. Und dann, ich hatte. Ach Gott, an den Schlagzeug, da muss sitzen. Vinnie Colaiuta, nein, spielt zu viel.
Vinnie Colaiuta habe ich getroffen bei Yamaha. Der war lange Vertragspartner für Yamaha, für verschiedene Messen.
Vinnie Colaiuta. Lass mich mal eben angucken. Vinnie Colaiuta kennt
Zappa. Ach so, genau.
Zappa.
Preise ihn erstmal an, dann komme ich mit meiner Story.
Zappa, Sting.
Ja, er konnte Jeff alles Beck, spielen. Alles.
Sag irgendwo, wo er nicht gespielt hat. Wahnsinn. Ein Irrer, ein komplett Irrer.
Ja, ja, ja. Und ein Wahnsinnsdrama. Den habe ich aber getroffen, morgens um 10 Uhr auf der Musikmesse, auf dem Yamaha Europa Messestand. Der Stand war schon voll, weil Vinnie Colaiuta sollte für Yamaha, früher sagte man Drum Clinic.
Ja, also, eine Klinik spielen.
Ja, ja. Und also er sollte einfach nur so ein bisschen spielen und sagen, wie er welche Nummer gespielt hat und das vormachen, auch langsam vormachen, damit wir jungen Nachwuchsdrummer auch mal sehen können, wie das alles so funktioniert.
So.
Jetzt war
das heißt, mit einem Arm nur spielen für ihn,
ja,
ungefähr.
Ja, ja. So, Vinnie wollte Platz nehmen auf dem Hocker, setzte sich aber erstmal daneben, weil der war dermaßen hupenvoll. Und die Pupillen waren auch so groß wie Teller übrigens. Um das mal vorsichtig auszudrücken.
Da sind wir wieder auf der Schnee, auf dem wir alle toll fahren.
Ja, und dann, murmelte er sowas ins Mikrofon. I love Germany, German beer and German girls. I love them all. I love you all. So, und dann fing das Playback an und dann hat er versucht, so auf den Standtoms, er hatte zwei Standtoms da stehen, irgendwie zum Playback mitzuhalten, legte sich aber wieder auf die Fresse.
Mit einem Wort.
Und haute mit dem Kopf noch so an einen Standtom, da musste da noch einer ein Pflaster besorgen. Und der hätte an dem Morgen nicht mal einen Schneewalzer spielen können.
Das heißt, von der Performance war Money von den Flippers nicht unähnlich.
Ja, also nur, dass in dem Money
einen besseren Beating gekriegt hätte.
Money war, sagen wir mal, der mondänere Typ, der weltläufigere Typ. Der hätte nie morgens um 10 einen Job angenommen.
Auf keinen Fall. Weil er genau wusste, dass er nichts auf die Kette kriegt. Ja, also ich habe natürlich überlegt und überlegt. Tatsächlich.
Also mit dem kannst du gar nicht mehr in der Band spielen.
Ja.
Oder jetzt nach dem Entzug ist auch sicher da auch nicht mehr viel Lachen.
Ach, ich habe ihn mit Sting gesehen.
Ja, der ist ein Höllendrama. Da gibt es kein Vertun.
Und,
Genie säuft, sagt man ja auch.
Ja, Jeff Beck habe ich ihn auch da noch gesehen. Aber ist ja egal. Ich habe mich tatsächlich für eine Band entschieden, die ich anhören würde.
Die du en bloc nimmst am Stück.
Ja, die ich wirklich tatsächlich am
Stück. Wo du auch keinen Musiker mehr austauschen musst.
Nee, müsste man nicht.
Ah, okay, jetzt bin ich gespannt.
Ja, und zwar die Heartbreakers. Die Band von Tom Petty.
Ich wollte gerade sagen, ist das irgendeine Band aus Böhmen? Die Heartbreakers.
Es gab doch mal den Film, Peter F. Brinkmann hat doch den Film gemacht, die Heartbreakers. Dicky Gallaro, ich grüße dich. Ja, die Tom Pettys Band, die Heartbreakers.
Ja, und Tom Petty ist ja tot seit 2 Jahren.
Ja,
oder 1 Jahr.
Glaube ich schon, oder? Und? Auch ein Opfer von diesen opiathaltigen Schmerzmitteln namens Fentanyl.
Ach.
Auf deren Konto auch Prince tot geht. Und die ganzen Amerikaner schwerst abhängig gemacht hat, Millionen wenig, Amerikaner.
Wenig Fachkenntnis.
Weil das opiathaltige Schmerzmittel sind und wenn die laufen und die kriegen die einfach so verschrieben und dann schlucken die die wie Ibuprofen und du kommst ganz heftig drauf. Und Tom Petty ist da auch dran geschmerzt. Der hatte eine kaputte Hüfte und hat dann immer dieses Schmerzmittel genommen.
Ja.
Und Tom Petty war allerdings auch ein Junkie, ein Alter, hatte auch schon mal ein schweres Heroinproblem.
Ja.
Und ja, und dann ist es, glaube ich, auch da zum Herzstillstand gekommen.
Ach du Scheiße.
Aber die Band.
Ach, ich hör, Mann, ey, Tom Petty. So geile Songs gehabt, ne?
Und die Band.
Learn to Fly, wenn ich den höre, den muss ich lauter drehen.
Ja, und die Band, die Heartbreakers, ist einfach eine Killer-Band. Was die Heartbreakers im Vergleich zu vielen anderen Bands drauf haben, ist Mittempo.
Ah, okay.
Weißt
okay.
du, kennst das doch, es gibt unheimlich viele Bands, die können slow spielen, die können schnell spielen, aber was immer Problematik ist für unheimlich viele Bands, ist Mittempo. Diese, so eine Nummer wie Learning to Fly, wenn die nur ein Ticken zu schnell ist.
Ey, glaub ich sofort.
Ne? Ja. Aber wenn die auch zu langsam ist, ist es auch scheiße. Ne?
Ja,
ist ja auch hier, so bestes Beispiel von Tom Petty, It's Good to be King oder I Won't Back Down. Auch dieses dum, 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 dum. Das ist einfach, ja, die Heartbreakers. Ich würde die... Mike Campbell, Höllengitarrist, Steve Ferroni, Höllendrama.
Du versprichst dir auch davon, dass so hinter der Bühne gut ist.
Ja, erstens waren die mit Tom zig Jahre unterwegs, die werden sehr spaßig sein. Ich habe unheimlich viele Zeitgenossen gesehen, die mit denen auf Tour waren, die gesagt haben, super Truppe, super Jungs, super Musiker.
Ja.
Und die können alle spielen.
Ja, das ist natürlich auch wichtig. Ja, die
können einfach alle spielen.
Wenn man spielen kann, nur dann kann man auch so lässig sein.
Ja, und der Mike Campbell ist ja auch so ein Typ, ne? Der als Gitarrist, der drängelt sich nicht vor, der ist relaxed, er ist entspannt.
Ja.
Alles gut. Ach, Ben Montench, die haben so viele Sessions gemacht für so und so viele Leute. Ich würde mit den Heartbreakers losziehen.
Somit ist die Sache entschieden.
Die Sache ist entschieden.
Alle anderen brauchen sich hier nicht mehr melden.
Waren übrigens mal Begleitband von Bob Dylan, 2 Jahre lang. Die hat er dann mitgeschleppt. So sagen sie so, sie haben Bob den Arsch gerettet, weil das war die Zeit, wo Bob überhaupt keinen Bock mehr auf Musik hatte, überhaupt völlig orientierungslos war und einfach froh sein konnte, dass so eine Band wie die Heartbreakers ihnen jeden Abend sozusagen so ein Korsett gegeben haben.
Ja.
Und da gibt es auch noch diese Geschichte, da war Bob Dylan in London und wollte sich mit Dave Stewart von den Eurythmics treffen.
Prügeln, treffen.
Ja, ja, genau.
Wo ist der überhaupt abgeblieben?
Ja, auch irgendwo, der rührt auch immer in irgendeinem Pott rum, den geht's gut, der hat ja auch.
Ja, der hat sie alle geschrieben, die Hits,
ja,
ne?
Ja, 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 der, um den müssen wir uns keine Sorgen machen. Auf jeden Fall hatte er Bob eingeladen und hat gesagt, pass auf, ich wohne hier, South Lane Park, 53.
Ja.
So, Bob dahin, klingelt an, Frau macht auf und sagt, Bob dann so, ja, ist Dave da? Nee, der ist noch nicht da, der kommt aber gleich, ne?
Ja.
Und dann, und dann saß er dann so eine Stunde und kam nicht.
Nee,
und wie die Engländer so sind, so höflich, ne? Möchtest du noch eine Tasse Tee? Ja, mhm. Ja, und irgendwann sagte die Frau, ja, was wollen Sie denn von Dave, ne? Kann ich ihm vielleicht schon mal helfen? Ja, wir wollen noch, wegen der Session, wir wollen noch hier meine neue Platte besprechen.
Ja, das ist ja sehr schön, aber Dave ist doch Gärtner.
Dann saß er im falschen Haus?
Ja, und die Frau, es war so ein Nachbarshaus, es war, glaube ich, die Nummer 57, und der hieß aber auch Dave, was ja natürlich in England kein... So, und dann saß also Dylan, geschlagene 1,5 Stunden da in der Küche. Die Eule hat sich eigentlich gedacht, wer ist er denn?
Ach so, sie hat ihn auch gar nicht erkannt.
Nein, natürlich nicht.
Also, das ist ja natürlich
keine
noch
Affinität zur Popmusik. Ja, und dann sag mal, ja, vielen Dank für den Tee. Ja, der wohnt schräg gegenüber.
Was eine Nummer, ey.
Das stelle ich mir auch total lösen. Das kann doch nur in England passieren, oder?
Ach, herrlich, ey. Siehst du, da
und die Briten natürlich total höflich und skurril.
Natürlich, would you like to have another cup of coffee, please?
would you mind another, would you like some cake oder was weiß ich, ne?
Ja.
Herrlich.
Ja. Ja. So, aber ich habe dir noch eine Frage gestellt.
Ja.
Warum hat man Kinder?
Ja. Warum hat man Kinder? Das ist eine Frage, die ich mich auch sehr oft frage.
Ja.
Und ich sag dir mal wieder, ich bin mal wieder schonungslos ehrlich.
Ja.
Also, bei meinen ersten beiden Kindern war es einfach der Wunsch in mir, ich kam ja aus einer relativ dysfunktionalen Familie.
Ja.
Und ich hatte einfach den wahnsinnigen Wunsch, es richtig zu machen.
Ja.
Überhaupt nicht wissend, was es überhaupt heißt, so viel Verantwortung zu übernehmen.
Ja, ja.
Ne, was das bedeutet.
Aber es gab tief in dir
gab's diesen
eine
Wunsch,
Triebfeder,
das richtig zu machen.
Eine harmonische Familie zu haben.
Jemand, ein guter Vater zu sein, alles das, was sozusagen ich nicht hatte.
Ja.
Und ich war 24, als meine Tochter geboren. Ich war so jung und ich habe die über alles geliebt. Ich habe mir von da ab, ey, wenn du wüsstest, was ich für ein du kennst mich.
Ja.
Ich habe ja nicht irgendein Kinderbett gekauft.
Nein, das Beste.
Das Beste. Stiftung Warentest, links gedreht, rechts gedreht, TÜV-Zertifikat.
Ja.
Unzerstörbar.
Damit aus dem Kind was wird.
Ohne Schadstoffe. Ich habe mein Kind damals, habe ich irgendwo gelesen, das Logona Kräuteröl, das Beste für einen Kinderarsch wäre. Da stand irgendwo, entschuldige bitte, für einen Kinderpopo, für einen zarten Kinderpopo könnte man nur laut Ökotest Logona, wir reden von 1990.
Ja,
so,
ja,
ich in der Apotheke, sag zum Apotheker immer, ich brauche Logona Öl, irgendwie sowas, ne?
Ja.
Ja, wofür denn, sagt er. Ja, damit wollte ich meiner Tochter hier die Windeln, den Popo sauber machen. Er guckt ja mich an und sagt, der Junge, bist du nicht mehr jetzt richtig in der Birne? Da kannst du praktisch Olivenöl nehmen oder was weiß ich, ne?
Ja.
Und ich so, ja, wieso?
Ja, sagt er,
der kostet so ein kleines Fläschchen 12 Mark. Aber ich war nicht abzubringen.
Du warst nicht.
Ich habe dafür 60 Mark
oh Gott.
Das teuerste, feinste Öl geholt, weil nichts war mir zu billig, der mit dem zarten Hinterteil meines Töchterleins.
Ja.
Und so ging das ja nur. Alles musste vom...
Und du siehst es ja auch heute.
Sie ist ja.
Ist doch gut gewachsen,
ein
das Mädchen.
Eine wunderbare junge Frau ist aus ihr geworden. So, beim zweiten Kind, da war ich dann 26, da habe ich das erste Mal geschnallt, ey, was machst du eigentlich hier? Ey, wenn dir jetzt was passiert. Es war so, da der Till und Obel zu hatte Wahnsinnsfahrt aufgenommen.
Ja, ja.
Wenn dir jetzt was passiert, was ist denn da mit den Kindern? Es war ja noch nichts auf der Bank oder sowas alles.
Ja,
ne?
Ja.
Der Erfolg fing gerade erst an. Und da, wie ich das erste Mal ins Rutschen gekommen habe, gedacht, oh, das ist ja auch echt viel Verantwortung.
Sag mal, direkt so nach der Geburt oder wann kam das?
Nee, bei dem zweiten war es vor.
Ach, vor der Geburt schon.
Ja.
Weil du wusstest, was
und
das...
Und da, von da ab, habe ich aber immer, also da war, bei beiden Kindern war einfach der Wunsch, es einfach besser zu machen.
Ja.
Dem Dysfunktionalen etwas Funktionales, Liebevolles entgegenzusetzen.
Ah, okay.
So, als ich dann sozusagen vor 23 Jahren meine jetzige zauberhafte Gattin kennengelernt habe,
ja,
habe ich sie gleich am Anfang gefragt, weil ich ja schon zwei Kinder hatte, ob sie vorhat, weil sie nur junge Frau war, da war 28 damals, ob sie Kinder kriegen wollte. Und da hat sie so gesagt, ja, auf jeden Fall.
Ganz klarer
Plan. Ja, das muss man ja vorher klären irgendwie.
Absolut.
Damit es nicht irgendwie...
Total.
Und da hatte ich gedacht, okay, naja, habe aber nicht drüber nachgedacht. So, und dann ist ihr Vater 5 Jahre später gestorben.
Ja.
Und meine Frau hat ja 4 Schwestern.
Ja.
Und in dieser großen Familie ist der Tod dieses wahnsinnig wichtigen Manns dann sehr abgefedert worden durch die vielen Menschen.
Ja.
Und da ist in uns der Wunsch entstanden, ein Kind zu kriegen.
Okay,
weil wir gesagt haben,
also aus der Tiefe des Raums sozusagen.
Ja, aus der Tiefe des Raums, in dem Bewusstsein, vielleicht auch aus egoistischen Motiven, einfach um zu sagen.
Es kann nur aus egoistischen.
Ja,
ein Kind, das möchte ich hier ganz klar, möchte ich hier echt klarstellen, ein Kind kann ja nur aus egoistischen Motiven herausgeboren werden, weil das Kind weiß ja nicht, dass es geboren wird. Das weiß ja nicht mal, dass es gezeugt wird. Deswegen gibt es keine andere Motivation als Egoismus.
Ja, wahrscheinlich, weil ich gedacht habe, ey, weißt du, vielleicht sitzen wir irgendwann mal hier mit 50, 60, auch, ich meine, der Vater meiner Frau war 64 und ist gestorben. Ich habe gesagt, ich möchte nicht mit 64, wenn einem von uns was passiert, irgendwo alleine sitzen. Ja.
Ja, ja.
Und tatsächlich ist sie danach auch ziemlich schnell schwanger geworden, also eigentlich letztendlich auch wieder Wunschkind.
Ja, sehr schön. Ja, aber darüber ist es doch auch jetzt sehr klar geworden und gut, dass du so offen gesprochen hast, weil du weißt, oft wird so drumherum geredet, aber ein Kind kann nur aus Egoismus geboren werden, weil das Kind weiß ja nichts von seiner eigenen Existenz.
Und das zweite Kind ist noch größerer Egoismus geworden,
ja.
Also Nummer 4 dann insgesamt.
Ja.
Nummer 4, da hatte ich schon gesagt, ich bin jetzt zu alt hier, ich lasse mich sterilisieren.
Ja.
Und da hat sie immer gesagt, wenn du das machst, sind wir getrennte Leute.
Ach.
Ja.
Aber klare Ansage, ne?
Ganz klare Ansage.
Schön.
Ja, das ist
aber ich finde es ja gut, dass nicht so rumgefuckelt wird.
Genau.
Ach ja, mal gucken und wenn es passiert.
Und,
aber eine Entscheidung, da ist ja eine Entscheidung gefallen und das finde ich so toll, wenn so eine bewusste Entscheidung fällt.
Genau.
Und wie du es jetzt erzählt hast, war ja jedes Kind eine bewusste Entscheidung, alle 4.
Genau.
Und das ist ja schön, ist ja auch für die Kinder schön, das zu hören. Aber ja, das ist interessant.
Sie war einfach noch nicht fertig.
Ja.
Sie war einfach noch nicht fertig und ich habe das dann letztendlich akzeptiert.
Ja.
Und das Schönste ist eigentlich, dass jedes Kind so gewollt ist.
Ja.
Und das Schönste ist, obwohl sie von zwei unterschiedliche Mütter haben, lieben die Kinder sich total untereinander.
Alle 4?
Ja, die lieben sich.
Ach, das ist schön.
Und da ist dieses Konzept vielleicht. Natürlich habe ich auch Fehler gemacht und natürlich habe auch ich teilweise, Kinder müssen immer auch lernen, dass eine Familie, ich habe natürlich in meiner jugendlichen Naivität gedacht, eine Familie, ja, wenn da überall Liebe ist, dann ist alles funktional. Natürlich ist das Käse mit.
Ja, kriegen wir ja in jedem Film, in jedem Roman untergejubelt. Ja, ne?
Und im ganz normalen Leben läuft eben nicht alles rund.
Ja.
Ne? Aber dass die 4 sich lieben und auch, dass zum Beispiel die Älteren, wie selbstverständlich nicht nur zu ihrer leiblichen Mutter mit ihren Sorgen gehen, sondern auch zu ihrer Stiefmutter mit ihren Sorgen gehen.
Ja.
Und die auch zum Muttertag schon mit einschließen oder sowas alles.
Ja, ne? Und auch auf die Kleinen aufpassen.
Auf die Kleinen aufpassen. Ja, das ist eigentlich die schönste Belohnung. Und da denke ich immer, irgendwas, was immer es auch sei, haben wir ja ganz gut hingekriegt.
Da haben die 600.000 sich gelohnt. Habe ich dir doch letztens erzählt, ne? Laut buddhistischem Standesamt kostet so ein Kind 148.000 in der Grundausstattung. Und da ist der erste My First Porsche noch gar nicht dabei. Ne?
Ja. Und, das ne?
Und der Skikurs ist auch noch nicht mit drin.
Ja. Und das ist das Schöne. Das ist heute manchmal wirklich sehr schön, dass. Dass die sich lieben, dass die sich untereinander. Neulich, irgendwie, da musste der Kurze was lernen. Und dann hat die Älteste eine Videokonferenz mit ihm gemacht und gebüffelt.
Ach.
Ja, weil. Und da hat er sich auch viel Mühe gegeben, weil dann will er seiner Schwester gefallen, seiner großen Schwester.
Ja.
Und so, ne? Das ist schon echt toll.
Ja, ich bin ja auch Riesenfan deiner ältesten Tochter.
Ja,
die ist ja auch unfassbar alle. Schlau.
Ja, und alle sind. Sie sind. Alle unterschiedlich, das ist toll, sie haben aber trotzdem, man merkt trotzdem, dass sie aus einem Stall kommen.
Ich habe letztens die schlimmsten Begrüßungen und Verabschiedungen gehört. Kennst du noch von früher, hör mal, grüß deine Frau und meine Kinder.
Ja, natürlich.
Tschüssikowski,
ja,
lange nicht gesehen. aber doch wiedererkannt. Da bin ich immer kurz davor, eine zu schmieren. Ne?
Ja.
Oder Heroin spaziert.
Grüße an die Füße.
Ja, Zement mal.
Ciao mit Au.
Ja, tschüss mit Ö.
Küss die Möhre. Auf Wiedersehen, aber es eilt nicht.
die ganze Nummer. Ey, ne?
Das hat unser Manni ja.
Habt ihr Säcke vor der Tür?
Und du kennst ja auch unseren Manni, unseren ehemaligen Tour-Booker und so, ja, bei Till und Obel. Und der hat immer die besten Sprüche gehabt. Ich muss das hier mal sagen. Manni, wenn du das hören solltest oder es dir einer erzählt, deine Sprüche waren immer, ey, wir gehen durch Berlin und wir treffen einen Typen und der Typ sagt, ja Mensch, Manni, das gibt's doch gar nicht, dass wir uns hier treffen. Mensch, Manni, das ist ja wahnsinnig. Ich freue mich, ey, das gibt's doch gar nicht. Kennst du mich noch? Ich bin doch der Kurt. Ey, dass wir uns sehen, ich freue mich so wahnsinnig. Und Manni hört sich das alles völlig ungeholt an und sagt, ja Kurt, ich wünschte, ich könnte dasselbe behaupten.
Ich freue mich so. Ich wünschte, ich könnte dasselbe behaupten.
Ja, Kurt, ich wünschte, ich könnte dasselbe behaupten.
Ey, weißt du noch, wie wir auf der Dachterrasse in Palma de Mallorca saßen und dieser verrückte polnische Künstler in seinem weißen Anzug in unser Gespräch schneite und was hat er noch gesagt?
Na, er hat uns auf der Straße irgendwie oder? Nee, wir sind doch mit Isabel da hingegangen.
Wir saßen oben auf dieser Rooftop-Bar, mitten in Palma.
Ja, war das? Ja. Ach, da haben wir, und da kam er dazu lautstark.
Ja,
ich weiß es noch. Und er setzte sich hin und er redete wie ein Stein, der redet und redete auf dich ein und sagte dann irgendwann zu mir, guckte so rüber und sagte einfach, ich will hier keinen nerven. Oder ich hoffe, ich nerv nicht.
Ich hoffe, ich nerv nicht, hat er gesagt.
Und ich sagte natürlich, was sagte ich? Schon passiert.
Oder zu spät.
Zu spät, schon passiert.
Ja.
Und er fror zu Eis und kümmerte sich komischerweise ab da nur noch um dich.
Ja, hat mir doch sein Atelier und so noch gezeigt. Ja.
Mich hat er dann links liegen lassen.
Ihn natürlich mit in der Hoffnung auf geheime Drogen, aber auch da kam nichts. Und dann haben wir den nochmal wieder getroffen, der war ja schon umgezogen und brüllte da oben aus dem dritten Stock, ja, grüß doch.
Ja, und in Atlantic haben wir ihn doch auch nochmal getroffen.
In Hamburg.
Ja, sicher, als wir geschrieben haben für, ich weiß es nicht mehr. Wie hieß denn nicht das, wie dein letztes Programm heißt ja echte Gefühle, ne?
Ja, ich.
Das davor.
Richtig fremdgehen. Turbo? Ja, auf jeden Fall für ein Programm, ist doch ganz egal, ne? Auf jeden Fall stimmt. Er kam plötzlich durch die eh schon altehrwürdige Lobby geschritten.
Durch den Messingpuff gelatscht.
Ja.
Weißt du, wo es morgens immer, möchten Sie mit Blick auf die Alster frühstücken? Da haben wir noch gedacht, das wäre eine gute Idee. Ja. Aber durch das Fenster zog es wie Hechtsuppe.
Ja.
Wie die berühmte.
Ja, da kam doch Verona noch mit ihrem Niki-Jogger rein. Und
ja.
Ach ja, wer mal Udo Lindenberg noch leben sehen will, ins Atlantik, empfehlen kann man auf jeden Fall da die legendäre Hummersuppe. Ja.
Ja, das war wirklich das Beste.
Sollten wir mal wieder machen beim nächsten Buch, ne? Wenn wir die Biografie schreiben.
Nur nicht übernachten. Hummersuppe, ja.
Ja, dann aber direkt über die Straße ist das Ibis. Übrigens, Ibis gibt es jetzt auch für den Kleingeldbeutel. Tatsächlich Ibis Budget.
Aha. Du Hamburg, Madison, ganz klar. Ganz klar.
Natürlich.
Ah, verdammt nochmal. Ja, Kinder, haben wir das auch wieder geklärt. Ja, sind wir ja praktisch.
Ey, wenn ich das hier sehe, wenn ich das Zimmer hier mit diesem Thema sehe und geschmackvoll. Und ich wohne ja jetzt in Hamburg, ne?
Ja.
Aber ich glaube, ich mache hier eine Woche Urlaub.
Ja, Woche Urlaub in Madison geht ja jetzt wieder. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn an Zuschriften? Oh, hier hat sich. Möchtest du das vorlesen, bitteschön?
Nee. Ja, gut. Achso, da hat sich in der bezaubernden Cousinengruppe, das sind die zärtliche Cousinen-Fans auf Facebook.
Ja, da hat sich einer bitterböse.
Da kann man Mitglied werden, wer möchte. So, ja. Und wir haben uns beim letzten Mal über Steven Seagal, den.
Ich sage, du kannst ruhig einen auf Englisch Native Speaker machen. Ich sage weiterhin Steven Seagal.
Oh ja, entschuldige, wie konnte ich nur? weil er ist ja jetzt Russe. Und warte, ich hatte noch Jagd auf Roter Oktober gesagt, als Film, aber ich meinte den anderen mit Red. Wie hieß der denn noch? Red
kennt
ist
keine,
auch scheißegal. Die liebe Cousine Mark schrieb uns zu Steven Seagal oder Stefan Möwe, kann man ja auch sagen.
Ist egal.
Ja, Möwe, ne? Siegel ist doch Möwe.
Ja, 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 das ist richtig.
Also Stefan Möwe. Was war das nur für eine waschweibige Tratsche? Also damit meint er uns. Was qualifiziert Steven Siegel eigentlich für diese absolut oberflächliche Häme? Atze konnte es wirklich nicht begründen. Gefragt. Atze konnte es wirklich nicht begründen. Tills Story von I Have No Clue, Waisenherz, von irgendeiner Tante vor 20 Jahren, die Siegel in die Kiste kriegen wollte, ist doch nur lächerlich. So, also da gab es so einen belegten Versuch, dass er da irgendeine Dame
per Handlesen
im Zimmer halten wollte. Ja. Ist doch nur lächerlich. Okay, okay, okay. Da kann ja jeder seiner Meinung sein. Was wisst ihr selber davon? Nichts! Das stimmt, wir standen nicht daneben.
Das ist richtig.
Wir haben einfach nur den Zeugenaussagen geglaubt. So, nichts. Ich persönlich kann nur sagen, dass ich Steven Siegel, also Stefan Möwe und seine Frau in Moskau bei dem UFC-Fight, also Ultimate Fight, ja, wo alles erlaubt ist sozusagen.
Ist das der UFC, der Ultimate Fight Club?
Ja, Ultimate Fight Club. Bin ich auch ein großer Fan, muss ich sagen. Also wenn man sich so herzhaft die Fresse poliert, mit allem drum und dran, wunderschön. Also er war bei der UFC Fight Night in Moskau und hat die beiden kennengelernt, Stefan Möwe und seine Frau. Beide sehr nett. Er ist Russe, weil er sein Geld dort verdient. Hat ja wohl dann die russische Staatsbürgerschaft. Er hat ja, glaube ich, auch russische Wurzeln. Naja, okay. Das ist ja alles nicht despektierlich. Ist alles völlig okay. Und Marc, du hast recht, wir standen nicht daneben. Beide waren sehr nett. Das ist gut. Ne?
Ja.
Wie er sein Geld in Russland verdient, weiß ich nicht. Ja. Ich übrigens auch nicht.
Ich auch nicht. Aber so, das traue ich mich auch jetzt schon kaum zu vermuten.
Und ich habe es ihn nicht gefragt. Das ist sehr nett, Marc. Für eventuelle Spekulationen seiner russischen Geschäfte könnte ich ihn gern verurteilen, aber bitte nicht dieses Gewäsch. Also verurteilen schon, aber nicht dieses Gewäsch.
Ja,
ja, Marc, es ging auch eher darum, dass er als Schauspieler, wie soll man sagen, also freilich Bühne Reckenfeld, da würde ich sagen, er wäre er ganz vorne dabei. Ne? Aber dieses martialische Rumgeeier da vor der Kamera, also ich möchte da nichts werten, aber nee. Mit Schauspielerei hatte das nicht viel zu tun.
Ich habe, glaube ich, nicht einen einzigen Film mit Steven Seagal gesehen.
Ja, ich muss allerdings anmerken, er hat den siebten Dan im Aikido.
Ja, und darum, und dafür, ja, da sage ich an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Toi, toi, toi. Also, warte, ja, ich finde das immer lustig.
Aber dass der Film nicht aufgefallen ist. Mensch, ich habe doch hier Rote Oktober gesagt.
Ja, das hat doch einer auch korrigiert. Aber ja,
du,
weißt du was?
Du, ich nein, meinte nein, natürlich nein, nein. Alarmstufe Rot.
Ja, ich kenne von mir Alarmstufe Rot. Ich möchte eine viel interessantere Geschichte erzählen, weil...
warte, ich, wo wir gerade bei den... Eben ja, nur um das Kapitel zuzumachen,
ja,
weil...
Alarmstufe Rot, ja.
Ist ein interessanter Zeitgenosse. Vielleicht, Marc, vielleicht können wir uns darauf einigen. Er ist ein interessanter Zeitgenosse und hat auch in diesem Jahrtausend schon Filme gemacht wie Out for a Kill, Das Tor zur Hölle, Belly of the Beast, Hard to Fight, Today You Die... Also das sind alles das Attack gut. Force, Human Justice, Deathly Weapon, Kill Switch, Against the Dark, Drive to Kill, Driven to Kill, also A Dangerous Man. Ich meine, wer da nicht begeistert ist, der muss ein steinernes...
Ich kann das verstehen. Da lacht man über so viele Leute und dann kommt ein... Und dann kommen so zwei unqualifizierte Hansel wie wir daher,
ja,
und machen sich über einen wohlverdienten Schauspieler lustig.
Und Trump-Fan.
Ja, und da müssen wir natürlich, da müssen wir uns an die eigene Nase packen. Ja. Da müssen wir uns so ein bisschen,
ja,
da müssen wir uns ein bisschen den Mund auswaschen. Das sehe ich richtig. So, richtig. Geschichte abgeschlossen. Mein Sohn hat jetzt in der 10. Er ist ja jetzt 10 Jahre alt und hat jetzt in der letzten Klasse.
Der ist mit 10 Jahren schon in der 10. Klasse? Achso.
Er hat 10. Lebensjahr vollendet,
ja,
und ist jetzt in der 4. Klasse und hat jetzt Sexualunterricht.
Ja.
So, jetzt kam er also vom Sexualunterricht nach Hause und fragte etwas verschwörerisch meine Gemahlin, ob ich denn auch schon mal einen Samenerguss gehabt hätte.
Ja, in ihrem Beisein.
Und seine zweite Frage war mehr so wie eine Feststellung, aber das würde ich doch heute nicht mehr haben. Ne?
Ja, mein Lieber, die Frage kann ich dir beantworten. Nein, dein Vater hatte seit Jahren nichts mehr in der Richtung.
Ist das die geile Frage?
Ja,
Mama, aber sowas hat der Papa doch heute nicht mehr. Ne?
Nein. Das konnte ja. Nein. Okay. Und die hatten ja Unterricht da. Ja. Wurde denn viel über mich gesprochen?
Ja, und zwar nur.
Nur abschreckend.
Ja. Oh Gott,
so, deine Musiknummer für heute.
So, meine Musiknummer für heute.
17 sticht.
17 sticht. Ganz klar.
Habe ich ein Echo?
Ja, ja.
Okay, gut.
Was hatte ich mir denn aufgeschrieben? Scheiße. Ich improvisiere.
Ja, stimmt, das kennst du ja. Wo ich noch lange recherchieren muss, ob es überhaupt noch Musik
ist. Ich hatte den ganzen Tag mir schon ausgelegt, dass ich dich mit einer Nummer nerve, wo du den Trommler hast, wo du mir wieder nur gesagt hättest, wo eigentlich ein herrliches Streitgespräch, aber ich nehme eine andere Nummer.
Ja.
Ich nehme nicht Beast of Burden von den Stones, sondern... Marvin Gaye und Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough.
Oh, bin ich dabei. Schlage ich voll mit ein.
Ey, das ist so beseelt, ne?
Ey, das ist der Hammer.
Wenn ich das höre.
Komischerweise habe ich diese Nummer letzte Woche gehört und habe dann nochmal auch so über Marvin Gaye nachgedacht. Also, ich würde mal sagen, bescheiden wie ich bin, du kannst mir das jetzt um die Ohren hauen, aber mit meinem kleinen Einblick in die Rock- und Popmusik, der ist für mich Top 3 Sänger. Marvin Gaye, also da geht bei mir so die Sonne auf, ey.
Ja, also in den Top 5 verorte ich ihn auch ganz klar.
Hammer.
Hat ein Sänger, ne?
Ja.
Aber Hammer. Wie diese Nummer dann losstürmt, ne? Ain't no mountain high, ne? So eine Lebensfreude,
ja,
sowas Positives, sowas Bejahendes, wir schaffen es. Ich bin für dich da, du kannst dich immer auf mich verlassen. Das ist doch eigentlich unsere Hymne, ne?
Ja, total geil. Total geil.
Eine Hymne an die Freundschaft. Ey, sag
mal, wollen wir auch nicht heute nur diese Nummer nehmen? Ich schmeiß meine erstmal wieder über Bord.
Ja, wir wählen
und
das jetzt.
Das ist doch unsere Hymne.
Als offizielle Cousinenhymne für den Rest des Jahres, oder?
Für den Rest des Jahrzehnts, wenn du willst.
Ain't no mountain, weil. Es geht dann nur um Freundschaft und dass man sich aufeinander verlassen kann. Das ist doch unsere Hymne!
Ganz genau. So, Marvin Gaye, für uns einer der genialsten Sänger der Welt. Ja. Lieber Marc und Freund von Stefan Möwe, da hörst du es. Marvin Gaye, den wir als genialen Künstler bezeichnen, den haben wir hier auch schon sowas von durch den Kakao gezogen. Und er hat sich mit seiner Lebensweise ja auch redlich verdient. Das war ja auch ein rechter Hund war er schon.
Er muss ein Wahnsinnshund gewesen sein.
Ja.
Tragisch geendet.
Es ging ja drunter und drüber. Ne?
Aber was für ein genial. Weißt du, was meine Lieblingsgeschichte von Marvin Gaye ist? Ich habe so eine Dokumentation. Standing in the Shadows of Motown.
Schreibe ich mir nochmal auf. Ja.
Standing in the Shadows of Motown ist ein Film über die ganzen Musiker, die diese Motown-Hymnen, Diana Ross und was weiß ich nicht, nur als Temptations, Marvin Gaye-Musiker, Stevie Wonder-Musiker. Und einer davon war der Bassist James Jamerson, genannt The Hook, weil er die schwierigsten Läufe mit einem Finger, mit einem Haken praktisch gezupft hat.
Das waren in Pulverdampf ergaute Krieger alles, ne?
Und Jamerson, der auf unzähligen Hits geschrieben hat, Vorbild für McCartney, war der Geniale. Und Marvin Gaye hat seine berühmte Scheibe What's Going On praktisch gegen den Widerstand des Motown-Chefs durchgesetzt. Der hat gesagt, Marvin, lass mich zufrieden mit deinem ganzen sozialkritischen Scheiß.
Ja, ja.
Aber Marvin Gaye hat gesagt, nee, ich will diese Sensation bis heute Meisterwerk, What's Going On.
Ja.
Und beim Titeltrack, da hakte es. Es hakte. Der Bassmann, der im Studio war, der hat für Marvin nicht richtig gespielt. Und dann hieß es, wo ist Jamerson? Und Jamerson pflegte sich nach der Arbeit komplett einen wegzulöten.
Ja.
Schwerster Alkoholiker.
Ja.
Stockbesoffen. So, dann haben die nachts um 2 Uhr, McGay hat seine Leute rausgeschickt, die haben ihn dann irgendwo in Detroit aus irgendeiner Spelunke gezogen, voll wie der berühmte Amtmann.
Ja.
Und dann ab ins Studio. Dann saß er im Studio und sagt, ja, er konnte nicht mehr stehen, der konnte nichts mehr sagen. Was jetzt? Weißt du, was er gemacht hat?
Er hat die Nummer gespielt.
Er hat die Nummer gespielt und zwar auf dem Rücken liegend.
Oh.
First Take.
Oh Mann, ja.
James Jamerson. Voll wie ein Amtmann, konnte nie mehr stehen, nichts mehr sagen. Aber als das Tape lief und dann hörst du dir jetzt nochmal What's Going On an und achtest nur auf den Bass und denkst dir, ey, wie kann jemand nach Verlust der Muttersprache und fast der Beine, der Körperfunktion, wie kann ein Mensch so ein groovendes Meisterwerk noch einspielen? So, ja. Das musst du sein, liebe Cousine.
Ja. Ja, super. Super, diese Nummer kommt auf die Liste.
Ain't no mountain high enough.
Und dieses Wochenende.
Und du weißt, was kommt? Und dann nehmen wir noch What's Going On. Nehmen wir auch noch.
Ey, lass uns die ganze Scheibe mit reinnehmen.
Wir nehmen What's Going On von Marvin Gaye und du, von Marvin uns, Gaye und Tammy Terrell.
Finanziell ist uns heute alles egal.
Ja, What's Going On von Marvin Gaye für Atze und für mich und für Atze. Die Hymne, die Cousinenhymne Ain't No Mountain High Enough von Marvin Gaye und seiner Partnerin Tammy Terrell. Als die einen Schlaganfall gekriegt hat, sagt man übrigens, ging es mit Marvin schwer bergab. Das hat er nicht verknüpft.
Ja, er hatte auch keine Schnalle mehr zum Schluss. Also nicht mehr alles mitgekriegt. Ne?
Ab da ging es mit ihm schwer bergab.
Scheiße, ich muss mir die ganze Marvin Gaye-Nummer noch reinziehen.
So.
Wir gehen hier schön unten an die Theke und trinken einen French 75.
Und einen Negroni.
Aber du weißt, beide fallen unter das Betäubungsmittelgesetz. Ne? Ey, der French 75, 3 Stück und ey, ich hab die Lampe so an. Ey, das machen wir jetzt auch.
Ja, das machen wir jetzt. Ach Gott, ist das alles wieder schön.
Ja, man kann sogar sagen, dass es schön ist. Warum ist es nicht immer so schön?
Es kann nicht immer so schön sein, aber es sollte immer so schön sein.
Ich sag, warum ist es nicht immer so schön? Dann sagst du, aber es ist doch immer so schön, ja. Atze.
Okay.
Also, nochmal. Till, ich frage dich, warum kann es nicht immer so schön sein?
Aber Atze, es ist doch immer so schön.
Da hast du jetzt auch wieder recht.
So.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.